Im 19. Jahrhundert haben wir es mit einer unglaublichen Bewegung zu tun, die eine Parole aus dem Altertum reaktiviert. Hier habe ich den Maitag des Proletariats hier dabei. Das ist der Stammbaum des Sozialismus. Man kann das schlecht erkennen, aber da ist eine Wurzel, die geht auf Platons Politeia zurück. Marx selber war in dieser Frage sehr, sehr vorsichtig. Er schreibt also zwar das Kommunistische Manifest. Im Kommunistischen Manifest steht, und da steht also der geniale Satz drin: Wir sahen schon oben, dass der erste Schritt in der Arbeiterrevolution die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse, jetzt kommt's, die Erkämpfung der Demokratie ist. Kommunistische Manifest steht noch drin, die Erkämpfung der Demokratie. Erst später hat Marx ganz zögerlich auf die Expropriation der Expropriateure, auf, das heißt die Enteignung der Eigentümer, hingewiesen als Ziel. Und das ist geschehen erst nach der Pariser Kommune 1871, als die Pariser Kommune niedergeschlagen worden ist. Das schreibt er im Bürgerkrieg in Frankreich, dass also das individuelle Eigentum zur Wahrheit gebracht werden muss, indem sie die Produktionsmittel, den Erdboden und das Kapital und so weiter enteignen. Die Expropriation der Expropriateure, die Enteignung der Enteigner. In dem Satz, die Enteignung der Enteigner, steckt ja etwas drin, was vorher geschehen ist, dass die großen Eigentümer die kleinen Eigentümer enteignet haben. Und jetzt ist die marxische Lösung diese, dass er sagt, dann werden alle Eigentümer enteignet und wer ist dann der Eigentum des noch übrig gebliebenen Eigentums, des sogenannten staatlichen Eigentums? Der Staat, eine imaginäre Figur. Aber in der Menschheitsgeschichte nirgendwo gibt es imaginäre Figuren. Nicht einmal Trump ist eine imaginäre Figur. Und vor allem das Politbüro der Kommunistischen Partei war nie eine imaginäre Figur. Das ist immer eine Bürokratie gewesen. Das waren immer Menschen. Und diese Menschen haben sich das Eigentum des Volkes angeeignet. Aber wo alles Volkseigentum ist, kann man, wenn man das Volk bestiehlt, die Aneignung des Volkseigentums nur im Geheimen machen, also durch Raub. Und das ist dann auch tatsächlich in der Sowjetunion geschehen und das hat den ganzen Kommunismus bzw. Sozialismus, ist es damals, die haben also in diesem Sinne tatsächlich noch im marxistischen Denken argumentiert, aber sie waren die Eigentümer des Volkseigentums. Kommen wir zurück zur Frage, die der Künast würde oder verteidigt sowas natürlich nicht. Der sagt, nein, also es geht nicht mehr um diese alte Kollektivierung und außerdem hat es nie eine soziale Ordnung gegeben, die da schon mein Modell realisiert hätte. Die Frage der Zeit, hat es eine sozialistische Ordnung, wie sie Ihnen vorschwebt, schon jemals gegeben, sagt er, in staatlich gegossener Form nicht. Wenn nicht in staatlich gegossener Form, in welche Form denn dann? In die Form einer Idee. Das heißt, der Urkommunismus ist eine Idee. Und wenn Sie die Leute fragen, sind Sie für den Kommunismus oder nicht, dann sagen die, ja, für den Urkommunismus wären wir, aber für den Kommunismus nicht. Ja, was verstehen die dann unter Urkommunismus? Das ist eine gute Frage. Und diese Frage hat sich selbstverständlich die Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert auch gestellt. Der Marx hat sie nicht beantwortet, weil die Kartoffel ihm zu heiß war. Weil er wusste, der Marx hatte gute Ausbildung in griechischer Philosophie, der hat seine Doktorarbeit über Epikur geschrieben, über den Naturbegriff bei Epikur. Der kannte auch Platon, allerdings hat er eben da, das ist ihm aber nicht vorzuwerfen, weil die Forschung damals in der Tat noch nicht so weit war und weil man diese ganze platonische Politeia idealisiert hat. Die platonische Politeia ist aber nichts anderes als die Rechtfertigung der Zerstörung der sokratischen Demokratie, des sokratischen Gedankens, der in der ersten Fassung, also im ersten Kapitel, der Politeia dargestellt wird. Das habe ich hier ja schon öfters mal gesagt. Dort entwickelt der Sokrates, dass die Bürger sich um den anderen kümmern müssen und dass die These von Thrasymachos, Gerechtigkeit ist der Vorteil des Stärkeren, falsch ist, weil eine Gesellschaft, wenn sie nur von Vorteilsnehmern beherrscht wird, in der ständigen Enteignung der Bürger existiert. Nur wenn ich für mich etwas tue und auch für den anderen, der mich braucht, dann existiert Demokratie. Ja, da macht er also dieses Beispiel mit dem Arzt. Was ist die Aufgabe des Arztes? Muss er sich selber gesund machen oder dem Kranken helfen? Ne, er soll dem Kranken helfen. Wenn der Kranke wieder zu seiner Kraft kommt, ist es seine Aufgabe, weiter zu marschieren und besser zu werden. Das heißt, das sokratische Programm ist, der Einzelne muss in der Sorge für sich selbst besser werden wollen. Demokratie. Und seinen Eigensinn entwickeln. Und das tut er auf der Agora. Und dort macht er Gesetze. Und diese Gesetze sind Gesetze von Eigentümern, nicht von Sklaven. Sklaven dürfen da gar nicht hin. Ja, sondern nur Eigentümer von Eigensinn. Und die sind Schöpfer von Gesetzen. Und wenn die nicht kapieren, dass sie für diese Gesetze, die sie machen, auch verantwortlich sind, und wenn sie von dieser Gesetzestätigkeit lassen, dann stirbt die Demokratie. Das ist sozusagen die Warnung auch, die in der sokratischen Position drinsteckt. Und die Warnung ist bis heute aktuell. Immer wieder haben wir innerhalb der Demokratie das Problem, dass gerade Leute, die satt werden von der Demokratie, lassen als Aufgabenstellung, weil sie sagen, soll sich doch der Staat oder eine imaginäre Größe, ein Apparat um mein Eigentum, um die Demokratie kümmern. Ich nicht. Die sollen es tun. Diese imaginäre Organisation. Und diese imaginäre Organisation schwebt dem Stillstandsdenken der Bürger vor. Das ist eigentlich der Urkommunismus. Das ist das Paradies. Und dieses Paradies, Sie glauben es nicht, gibt es immer noch und hat es auch immer gegeben und wir bemerken es nur nicht. Communitas, Gemeinschaft, existiert tatsächlich ganz daneben an und hat aber auch hier wieder einen unglaublich langen Lauf. Ich habe ja versucht, mit diesem Pendelschlag darzustellen, dass die andere Seite, der Hub hier, der Geiz an Freiheit ist. Und dass dieser Geiz an Freiheit seinen Ursprung in den Mönchsgesellschaften hat. Nun ist die älteste Mönchsgesellschaft, die auf uns und auch auf Platon und auf die Formulierung des Urkommunismus Einfluss hatte, das Pharaonenreich, Ägypten nämlich. In Ägypten haben sie gar keine Stadt. Sie haben gar keine Stadtmauern. Die haben es gar nicht nötig, Stadtmauern zu bauen. Weil das Volk sowieso dieser Ideologie glaubt, nämlich der Pharao marschiert am Tage seines Todes in den Sirius. Die Abschussrampe ist die Pyramide und dann macht er dort oben für uns weiter, aber lässt natürlich seinen Sohn zurück. Das Herrschaftssystem existiert weiter. Der Horus-Nachfolger und so weiter macht die Aufgabe, die Sonne jeden Tag wieder ans Licht zu bringen. Das ist also das pharaonische System. Und dieses pharaonische System hat die Grundlage für das Abendland geschaffen. Einmal, indem sie, der Platon war dort ein halbes Jahr, wir wissen, dass also die Politeia, damals wurde das übrigens gesagt, Timon von Solis, da gibt es einen Text, das wird alles ignoriert innerhalb der Geisteswissenschaft. Das war der erste Kommentator von Platon, der sagt, es gibt das Gerücht, und das ist nicht falsch, dass Platon große Teile der Politeia in Ägypten von den Stelen abgeschrieben hat. Er war bei den Ägyptern und hat dort die ganze Kenntnis dieser Organisation des Stillstandes und der ständigen Wiederholung rezipiert. Und das ist die wahre Lüge. Pseudos Aletheia, man muss die Menschen belügen, damit sie den Stillstand lieben. Und der größte Stillstand für das konservative Denken dieser Zeit, das größte Vorbild in dieser Zeit war Ägypten. Das war das Reich der Alten. die über eine so lange Zeit immer wieder die gleiche Ordnung reproduzieren konnten und nicht diese Unordnung der Demokratie, dieses Kämpfen müssen, dass die Massen auch mitmachen wollen, die Bürger. Die Oberschicht in Ägypten war durch die Theorie, durch die Ideologie des Pharao vollständig gesichert, wenn man daran glaubt. Der Glaube an eine stabile, ewige Ordnung musste also hergestellt werden. Und dieser Glaube, das ist das, was praktisch den Platon und dann später in seinem Spätwerk in den Numoi nochmal fasziniert. Und die Herrschaft ist aufgehängt am Himmel, kosmisch, und alles, was dort vom Himmel kommt, ist dann die Ordnung. Aber das praktische Leben der ägyptischen Ordnung war die Ordnung der Tempel. Und diese Ordnung der Tempel ist die Mönchsordnung gewesen. Die Mönchsordnung hat Einfluss genommen auf, es gibt Mönchsordnungen in allen Regionen dieser Erde, in China, in Indien, in Japan, überall finden sie parallel zur gesellschaftlichen Ordnung der äußeren Welt eine spirituelle Ordnung, eine innere Welt. Und diese innere Welt, die beginnt hinter der Klostermauer in Indien, im Ashram, in China, bei den Taoisten. In Ägypten war die Mauer gar nicht nötig, aber die Tempel waren da, Luxor, Memphis. Jeder, der in Ägypten mal war und diese Tempelanlagen gesehen hat, der weiß, wie mächtig die waren. Und wenn man Mitglied dieses Tempelordens war, dann war man versorgt. Die Versorgung ging übers Lebensende hinaus. Die Mönchsordnungen, die dann in Ägypten praktisch ins Christentum eingeflossen sind, als das Christentum sich ausgedehnt hat, ist es in Ägypten mit dieser ägyptischen Mönchstradition in Verbindung gekommen, und es haben sich dann christliche Sekten nicht nur in Ägypten, sondern auch in Kleinasien und so weiter gebildet. Origenes, das ist einer der Kirchenführer, 185 bis 250, der hat also von der Jungfräulichkeit gesprochen, dieses Ideal, und damals, halten Sie sich fest, gab es auch eine Gruppe, die von der Selbstentmannung geredet hat. Also wenn man ins Kloster gegangen ist, musste man sich selbst entmannen. Das ist im Konzil von Nicea dann später verurteilt worden, 225. Aber diese Geschichte, sozusagen am eigenen Körper nochmal eine Enteignung vorzunehmen, ist brutal auch exerziert worden. Also die Menschheitsgeschichte ist voll von Irrsinn. Und die Jungfräulichkeit und im Übrigen war es gegen die Idee von Jesus, der Liebe und der Gleichberechtigung der Frauen. Dass also die Maria Magdalena wahrscheinlich Jesus Frau war und auf jeden Fall eine bevorzugte Position innerhalb der Jüngerschaft hatte. In dieser Zeit gab es eine heftige Auseinandersetzung über das Jakobus-Evangelium, und dort wurde die Frau oder die Diskriminierung der Frau im Christentum hat ihren Anfang in dieser Mönchstradition. Gleichzeitig ist diese, muss man immer die Frage stellen, warum also diese Mönche oder diese Mönchstradition, ist ja weltweit ein Phänomen, warum die eine derartige Ausstrahlungskraft hat. Was ist das Faszinierende und was das Anziehende an den Mönchen? Der heilige Antonius von Ägypten, das ist also 251 bis 356, nicht der Antonius von Padua. Der, um den es hier geht, Antonius der Große, und es war der Gründer der christlichen Mönchstradition. Und dieser hat nun die erste Regel als Mönchsgesellschaft aufgestellt und hat für diese Regeln Nachfolger gefunden. Also das ist das, was die Verfassung der Bürger auf der Agora ist, macht er als die Verfassung der Regel innerhalb des Klosters, wo es aber jetzt nicht den König, sondern den Abt, in Abbas heißt der ägyptische Ausdruck, für später Vater, und Abt heißt das gleiche. und dort werden die ersten Engelsregeln aufgestellt. Also die Leute, die im Kloster sind, sind im Grunde genommen Engel. Die Mönchsgemeinschaften wurden entsprechend dieser Ehe, Vernachlässigung oder Verdrängung der Frau gespalten in eine Männergesellschaft, die Männerklöster und die Frauenklöster. Und die durften natürlich nicht zusammenkommen. In den Frauenklöstern gab es geweihte Jungfrauen und die sind alle nur verheiratet mit einem Jesus. Jesus. Die sind verheiratet mit Jesus. Während die Männer verheiratet sind mit eigentlich niemandem. Die werfen sich nur immer vor die Marienstatuen. Und wenn Sie den Umberto Eco kennen, der Name der Rose, wie der sich dann in der Nacht vor diese Marienstatue hinwirft, in der Kirche ganz einsam. Und in der Liebe zu dieser Frau, die keine Frau ist, weil sie nie eine Frau für ihn sein kann, vergeht in der Ekstase. Dann wissen Sie, was Verdrängung ist. Das Problem der Frau und das Problem des Mannes ist ein enormes. Aber wenn er oder wenn sie verheiratet sind oder Lebenspartnerschaften haben, aber das Problem einer Beziehung mit einer imaginären Frau und einem imaginären Mann ist noch viel größer. Das hat einfach keine Substanz. Da ist kein Eigentum da. Das ist ja kein eigenes. Das ist ja nur eine Imagination. Deshalb muss zwangsläufig derjenige, der sich diesem Ritus unterwirft, immer wieder andere Menschen tatsächlich suchen und für seine Sexualität Auswege finden. Und das ist das Problem, was die katholische Kirche seit der extremen Einführung des Zölibat im 12. Jahrhundert hat. Seit dieser Zeit hat die Mönchsgesellschaft vollständig die Macht über diese Kirche übernommen. Und die Priester durften überhaupt nicht mehr verheiratet sein. Und es wird ständig so argumentiert, dass an dieser Stelle eine Frage kommt oder der Macht und dass es da eigentlich um das Eigentum der Priester ging, das stimmt schon auch, wenn oder weil ich Ihnen zeigen will, dass das Ideal des Kommunismus ein klösterliches ist. Es ist in den Klöstern weltweit die Idee repräsentiert, dass man seine Verantwortung abgeben kann. Wenn du nämlich in ein Kloster eintrittst, das ist die Regel, dann gibst du an der Klostermauer dein Eigentum her. Du gibst sogar deinen Namen her. Du bekommst einen anderen Namen im Kloster. Und mit dem anderen Namen verlierst du deinen Eigensinn. Haben Sie verstanden? Sie verlieren also zwei Dinge. Und da gibt es also dieses Buch vom Hermann Hesse, Narziss und Goldmund, wo die beiden sich am Ende ihres Lebens, ja, der Goldmund kommt also von seinen Frauen zurück und so weiter, und fragt also den Narziss am Sterbebett, was hast du jetzt, sagt der eine, was hast du von deinen ganzen Frauen? Und so, ich habe gut gelebt, ich habe die Liebe gesucht. Ich habe die Frau gesucht, ich habe die Mutter gesucht, in der Frau. Aber was hast denn du, fragt der dann den Narziss. Und dann sagt er, was fragt er ihn, was hast denn du dafür bekommen, dass du ins Kloster gehst? Was ist das Kloster für dich? Dann sagt er, das Kloster hat mir eine Ordnung gegeben und einen Schutz vor der Welt da draußen. Ich brauche mich nicht um Probleme kümmern. Das nimmt mir alles die Klosterordnung ab. Obwohl er selber der Abt war, dann unterwirft er sich natürlich auch einer ganz strengen klösterlichen Ordnung. Diese Gemeinschaft, Communitas, ist der Urkommunismus, der bei uns jeden Tag nebenan existiert. Das ist Ihnen vielleicht nicht klar. Es ist aber so. Die Mönchsgesellschaft ist in der Krise. Und gleichzeitig ist sie es doch nicht. Sie hat sich säkularisiert. Und die Säkularisierung ist die sozialistische und kommunistische Gesellschaft. Und die hat keinen Abt, sondern ein Zentralkomitee. Und in diesem Laden hat die Partei immer recht, verstehen Sie? die tritt faktisch an die Stelle Gottes. Und es hat sich oder handelt sich dabei um eine säkulare Ideologie. Wer in diese säkulare Ideologie eintritt, gibt sein Eigentum her. Gleichzeitig wird er in Zellen organisiert. Das ist wie bei den Klöstern, Klosterzellen. Also, was können wir daraus für unsere gegenwärtige Diskussion dem Kevin Kühnert auf den Weg geben? Die Sozialdemokratie und die gesamte Linke hat einen zentralen Gedankenfehler. Sie operiert mit einem Sozialismusmodell, über dessen Herkunft sie sich gar keine Rechenschaft ablegen kann. Die wissen gar nicht, was es ist. Und die Auseinandersetzung um den Kommunismus oder falschen Sozialismus bleibt den Bürgern nicht erspart, wie ihnen die Auseinandersetzung mit der rechten Seite nicht erspart bleibt, mit der Gier nach Eigentum. Bleibt uns die Gier nach Freiheit nicht erspart. Die Gier nach Freiheit bleibt, dass die Menschen in diesen Organisationen um ihre Freiheit gebracht werden.
Jetzt habe ich ja mal eine Frage zu deinem einen Satz. Eigentümer seiner oder seines Selbstseiner.
Ja.
Wenn ich jetzt die Wohnungssituation hier anschaue in München und krieg diktiert, was ich hier zahlen muss, wie viel ich dann noch übrig habe, ja, wie bin ich dann noch Eigentümer meines Selbst?
Ja, richtig, jetzt
kommt. Ich bin da auch enteignet.
Ja, jetzt kommt mein Selbst. Mit meinem Vorschlag. Ich habe nämlich einen Vorschlag. Warum kommt die Sozialdemokratie nicht auf die Idee, dass man Eigentum fördert? Dass man nicht über Enteignung spricht, sondern über Eigentumsförderung. Warum kommen die nicht auf die Idee, dass die Mieter, die jetzt Mieter sind, ins Eigentum eingesetzt werden? Doch nicht Enteignung der großen Immobilienunternehmen, sondern ein Programm, das die jungen Familien in dem Augenblick, wo sie heiraten, Kredit bekommen zur Eigentumsbildung, zur Wohnungsbildung. In Italien haben 68% der Bürger eine eigene Wohnung. Bei uns sind es, glaube ich, 16%. Weil der Deutsche sich zu sehr auf den Staat und auf die Rente und auf solche Sachen verlässt, weil er an der Stelle zu wenig Eigentümer seiner selbst und Eigentümer seines Eigentums werden will. Ich plädiere also dafür, dass wir statt der Enteignungsthese die Eignungsthese auf die Tagesordnung setzen und sagen, erstens, diese großen Unternehmen müssen zuerst mal ihren Mietern diese Wohnung anbieten zum Kauf. Nicht der Staat soll da wieder eintreten. Nein, zwischen Eigentümern und Eigentümern muss eine Kaufbeziehung hergestellt werden. Und da kann man Kredite aufnehmen. Warum muss man enteignen, wenn man nicht eignen kann? Niemand braucht enteignet werden. Und die irrsinnige Idee der Enteignung ist doch, das ist doch Quatsch, das funktioniert einfach nicht, weil jeder von uns Eigentum auch angehäuft hat, Aktien besitzt, eine Eigentumswohnung oder zwei. Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die da nie hinkommen. Und für die muss es gesetzliche Regelungen geben, dass ist Sozialwohnungen. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, um die wir als Sozialstaat uns kümmern müssen. Aber die Masse der Bürger ist nicht krank und nicht unfähig, Eigentum anzuhäufen. Aber sie braucht Bedingungen. Und so wie der Solon, jetzt komme ich zurück zu meinem Ausgangspunkt, so wie der Solon ursprünglich zu den Reichen gesagt hat, wenn ihr so weitermacht, sägt ihr den Ast ab, auf dem ihr sitzt, wenn ihr eure Gier einfach so weitertreibt. Das muss man dem Söder sagen. Wer hat denn Wohnungen an Patriz verkauft? Das war er. Warum muss das geschehen? Man kann gleichzeitig den Leuten, die da drin wohnen, das Angebot machen, ihr kauft diese Wohnungen, wenn wir Eigentum an Häufe, das tun wir ja auch. Und Verantwortung übernehmen, das tun wir auch. Dann können wir unter sozial erträglichen Bedingungen Wohnungen vermieten. Aber du wirst natürlich eingreifen und das verbieten. Aber dass wir, wenn wir Eigentum angehäuft, dass wir verantwortlich vermieten, das kann uns doch niemand nehmen. Also, wir brauchen eine Gesellschaft von verantwortlichen Leuten und keine Gesellschaft, die ständig den Ast abzägt, auf dem sie sitzt. Einerseits durch ihre zu große Gier, andererseits durch ihre plötzlichen Fantasien über Enteignung. Übereignung ist das Programm. Der Bürger muss sein Eigentum verteidigen und das ist zuerst sein Eigentum an sich selbst, an seinen Körper, an seinem Eigensinn, an dem, was er braucht. Und das kann er nicht delegieren. Das ist das, was der Solon den Athener Bürgern damals untergeschoben hat. Der Zwang zur demokratischen Freiheit. Es gibt keine demokratische Freiheit, zu der man nicht durch die Verhältnisse gezwungen wird, wenn man sich um sich selber sorgen muss. Das ist die Hinterlist der Vernunft. Wenn du musst, weil du eingesetzt bist in deine Selbstverantwortung, was willst du dann machen? Ja, dann kannst du ins Kloster gehen. Dann kannst du innerhalb dieser Gesellschaft immer wieder Gemeinschaften finden, die dir gerne dein Geld abnehmen. Kein Problem. Diese Organisationen sind ständig dabei, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und die Kirche ist eine der Organisationen, die das auch tut. Aber die geben was dafür. Seelenheil, Sicherheit und Verantwortungslosigkeit. Das ist der eigentliche Pluspunkt. Das Kloster gibt eine Verantwortungslosigkeit. Und der Christ draußen, der hat die nicht. Der muss sich um sein Seelenheil selber kümmern und um den anderen links und rechts. Verantwortung loswerden an der Klostertür. Das kann man machen. Und das ist das, was in unserer Kultur ständig nebenherläuft. Wir wissen gar nicht, dass es die kommunistische Gesellschaft gleich nebenan gibt, diesen sogenannten Urkommunismus. Und den sogenannten Urkommunismus als Bedürfnis gibt es in uns auch, nämlich die Aufgabe von Freiheit, die Verantwortungslosigkeit. Ich mag mich um nichts kümmern, soll es doch die Politik machen, soll es doch die Europäer machen, soll es doch die Amerikaner machen. Wir müssen uns einmischen, wir müssen uns um unsere Kultur kümmern, wir dürfen den Niedergang nicht anbeten und den Untergang auch nicht und nicht ins Kloster und nicht ins geistliche Kloster gehen, sondern in die innere Freiheit. Wir sind dann, wenn wir das tun, unbesiegbar.